Herzlich willkommen in der Programmierbar zu einer ganz besonderen Folge, die wir heute haben, nämlich unserem CTO Special Nummer 1. Ich werde in der Programmierbar unterstützt von Dominik. Magst du dich kurz vorstellen?
Hi, mein Name ist Dominik. Ich bin einer der Gründer von Lotum. Lotum haben wir 2006 gegründet. Also ursprünglich sind wir im Webbereich gestartet, haben dort sehr früh Communities und Social Networks gebaut. Und ab 2012 sind wir dann mit dem gesamten Unternehmen in den Mobile Gaming Markt eingestiegen, mit Fokus auf Casual und Social Games. Ja, und seitdem sind wir ein unabhängiges Mobile Game Studio mit aktuell ca. 35 Mitarbeitern. Und meine Leidenschaft war schon immer die Produktentwicklung, also auch die Game-Entwicklung. Das heißt, von Anfang an habe ich auch dann selbst designt und auch selbst entwickelt. Aber das wurde mir dann schon vor geraumer Zeit verboten und wahrscheinlich auch aus sehr, sehr guten Gründen. Ja, und auch heute arbeite ich eben einerseits sehr, sehr eng mit der Rolle des Product Owners zusammen, bin aber eben auch selbst als Product Owner tätig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, das erste Mal in der Programmierbar dabei zu sein.
Cool. Meine Stimme dürfte einigen schon bekannt sein. Ich bin Dennis und unser Gast heute ist Jesper Richter-Reichelm. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Jesper, magst du uns vielleicht ganz kurz einführen in deine Rolle oder wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist? Wie ging dein Lebenslauf los?
Ich habe meinen ersten Computer bekommen zu Weihnachten, irgendwann in den 80er Jahren, so ein ZX Spectrum. Habe am Anfang ganz viel Manic Miner damit gespielt. Später habe ich auch ein bisschen Software entwickelt. Ich habe es geschafft, 10.000 If-Else-Statements hintereinander zu verketten, um damit Rechnungen zu erlauben. Mein Vater war Arzt, also Privatabrechnung, und hat dann ganz viele Zahlencodes ein oder am Ende wird eine Rechnung ausgespuckt. Das war dann auch das erste Mal, dass ich fürs Programmieren bezahlt worden bin. Immer so am Wochenende, immer am Quartalsende. Und im Grunde genommen hat mich das fasziniert, einfach aus dem Nichts irgendwas zu machen, mit dem irgendjemand richtig was anfangen kann. Ja, also das ist das, was mich angetrieben hat. Bin dann Softwareentwickler geworden fürs Backend, habe am Anfang für Banken Software gemacht, war dann 5 Jahre bei Yamba, was so eines der ersten Startups hier in Berlin war. Durchaus gemischte Geschichte, Sachen, die gut waren und Sachen, die nicht so gut waren. Eine interessante Firma, wo die Leute nicht stolz auf ein Produkt waren. Hab dort aber dann Jens Begemann kennengelernt, der VUGA gegründet hat, World of Games, und war dann dort 7 Jahre als Head of Engineering und habe dort geholfen, die Firma mit aufzubauen, also von 10 Leute bis zu 300 dann. Das hat mega Spaß gemacht, gerade wenn man so ganz dicht an der Produktentwicklung dran ist. Hab dann aber nach 7 Jahren was Neues gesucht und bin dann zu Outfittery, wo ich ungefähr 3,5 Jahre war als CTO, wo ich dann die Softwareentwicklung, später auch Data Science und Data, als auch zwischendurch das Product Department verantwortet habe. Und jetzt mache ich gerade Pause, erhole mich und werde, wenn alles gut geht, in 2 Wochen in das Neues einsteigen. Auch wieder als CTO, aber in einer sehr viel kleineren Firma.
Und da musst du dann auch wieder programmieren oder wird sich rein auf Teamaufbau etc. begrenzen?
Nee, die Firma ist so klein, das ist also so gerade so in der Pre-Seed, also wirklich ganz klein, dass ich dann dort auch wieder entwickeln werde mit 1, 2 anderen Entwicklern zusammen.
Wie viel hast du denn die letzten Jahre programmiert?
Nicht viel. Deswegen bin ich auch etwas nervös. Also ich glaube, jetzt die letzten 5 Jahre habe ich nicht produktiv entwickelt. Das ist nochmal ein Unterschied, ob man wirklich selber was macht oder beim Hackathon was macht oder ob man wirklich day in, day out produktiv Software entwickelt. Das habe ich die letzten 5 Jahre nicht gemacht. Das wurde bei VUGA irgendwann einfach zu groß. Am Ende des Tages ist man halt dann dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert. Und dann spielt es nicht mehr so die Rolle, was man selber programmiert. Also man ist einfach in der Rolle als Manager, bringt man dem Unternehmen mehr als Softwareentwickler. Bevor ich aber zu VUGA gekommen bin, war auch da eine Phase, dass ich die letzten 2 Jahre bei Yamba auch eher Teams geführt habe oder, keine Ahnung, Verträge gemacht habe oder was auch immer. Und auch da musste ich mich dann neu einarbeiten. Wenn eine neue Programmiersprache gesucht, dann fällt sich so auf, dass man alles neu lernt. Und das hat bei VUGA funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass mir das wieder gelingen wird.
Also war das einer der Gründe für die neue Herausforderung, selbst mehr entwickeln zu können, also hands-on?
Nee, eigentlich nicht. Es ist immer bloß die Frage, was dich antreibt. Wenn du Software entwickelst, dann weißt du genau, was du getan hast. Du gehst nach Hause und bist stolz auf das, was du gemacht hast. Und das ist eine starke Motivation und die vermisse ich auch. Was du aber in dieser Management- oder CTO-Position oder auch als Head hast, du bist halt verantwortlich dafür, dass andere Leute dieses Gefühl haben und erfolgreich sind. Das ist eine andere Motivation und die ist für mich mindestens genauso gut. Insofern ist jetzt das Programmieren nicht der Grund, sondern eher noch mehr, noch breitere Verantwortung für eine Firma und ein Produkt zu haben und zu sehen, ob ich das kann.
Und am Anfang, als du so die ersten Male in so eine Management-Richtung gegangen bist, wie ist es dazu gekommen? Also war das praktisch ein eigener Antrieb oder war das dann einfach in deiner Umgebung und du bist da reingerutscht oder hat irgendeiner gesagt, hey, das kannst du doch bestimmt ganz gut?
Ich war in so einem Softwarehaus, die halt für Pharmakonzerne, Banken und Treasury Department Software gemacht hat und habe dann da so ein bisschen mal ein Projekt geleitet und weitergemacht. Aber eigentlich dachte ich mir, oder ich habe halt festgestellt, dass mir das auch Spaß macht, dann einfach jenseits des reinen Codens Verantwortung zu übernehmen. Und konnte das in dieser Firma nicht, weil die ist in der Dotcom-Blase ziemlich geschrumpft, so von 40 auf 8. Und dann gab es dann 5 Leads und 3 Entwickler. Und ich war einer von den 3 und dachte mir, hier werde ich jetzt nicht Lead. Und bin dann zu Yamba gegangen, um gezielt Teamleiter zu werden. Und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann als Teamlead. Also ich habe eher versucht, mich als toller Entwickler zu profilieren, statt dafür zu sorgen, dass mein Team gut arbeiten kann und was weiß ich noch alles. Aber dort habe ich dann einfach auch, indem ich Bücher gelesen habe, mit Leuten geredet habe, mich dann weiterentwickelt. Aber es war ein gezielter Schritt, um zu gucken, ob es geht. Aber als ich dann in der nächsten Rolle bei VUGA wieder dann ganz am Anfang vor allem Softwareentwickler war, habe ich das auch wieder genossen. Ist ein relativ typischer Weg, dass man so als IT-Manager dann so ein Team leitet, dann wieder selber was machen will, mit sich selber hadert, aber ich will doch eigentlich coden und so ein bisschen hin und her navigiert. Das hatte ich halt auch und ein Stück weit mache ich es jetzt auch wieder und das ist, glaube ich, auch normal und geht vielen Leuten so.
Du warst ja auch in einer sehr frühen Phase bei Yamba und das war wahrscheinlich eine sehr spannende Zeit mit wahrscheinlich auch einigen Learnings. Was konntest du für dich mitnehmen?
Also was gut war, war einfach so Zug zum Tor. Als ich kam, ich hatte wirklich, erster Tag hieß es dann, by the way, in 4 Wochen launchen wir in den USA und das ist dein Projekt. Mach mal. Und wir haben in 4 Wochen später haben wir in den USA gelauncht. Und das ist gut, weil wir waren einfach wirklich schnell. Und du hattest da immer verschiedene Plattformen. Du hattest eine Plattform für SMS, also SMS war eine der Hauptschnittstellen und eine andere für die Website. Ich habe die Website gemacht. Und wir waren aber deshalb schnell, weil wir einfach den Code kopiert haben. Da gab es halt also eine deutsche Version, die wurde kopiert für die UK-Version und dann wurde die kopiert für die USA-Version. Und die Datenbank wurde einfach mitkopiert. So dass wir dann am Ende irgendwie 20 Mal dieselbe Software haben laufen lassen. Also so eine Art Scale-Out of Software. Man konnte sehr schnell damit in die Breite gehen, man konnte sehr schnell Märkte besetzen. Ich glaube, die Samwas haben dann auch gut Geld mit nach Hause genommen. Aber das dann später zu releasen, war die Hölle. Wir hatten quasi so einen internationalen Launch für UK und ein paar andere Länder. Und wir haben mit 50 Leuten im QA-Department, neben den 100 Entwicklern, 3 Monate lang gebraucht, um diese Software zu releasen. Und das war einfach die Hölle. Und danach ist dann 6 Monate lang es auf die anderen Länder so ausgerollt worden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen so 2-mal im Jahr released und es war einfach nur ein Krampf. Also die Firma ist von der Architektur als auch von der Organisation, auch in der Art und Weise, wie Menschen geführt worden sind oder herangeführt worden an neue Aufgaben, war sie einfach dann nicht gewachsen, wurde immer langsamer, immer zäher, immer bürokratischer. Ich glaube, am Ende, einer meiner letzten Sachen, war ich mir durchgegangen, habe mal geguckt, wie viele Projekte releasen wir jetzt eigentlich? Und habe erzählt, okay, wir releasen jetzt gerade 42 Projekte parallel und das dauert 3 Monate. Also es war kompletter Irrsinn und niemand hatte diese Übersicht. Also es war, auf der einen Seite war es eine gute Schule. Es hat einem auch eine gewisse, Grundhärte gegeben und man trifft immer noch viele Leute gerade in Berlin, die durch diese Firma durchgegangen sind. Aber ich würde es nicht wieder so machen. Also man hat auch ganz viele Anti-Patterns gesehen, wie man Organisationen aufbaut.
Du hast ja neben Yamba eben auch einige Erfahrungen sammeln können bei VUGA und Outfittery. Und was mich echt super interessieren würde, ist, wie würdest du die Unterschiede beschreiben bezüglich Organisationsstruktur und eben auch der Kultur?
Es ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Bei Yamba ging es einfach darum, möglichst schnell den Markt und möglichst viel Schotter für die Firma und alles andere war egal. Auch was die Leute von der eigenen Firma gehalten haben. Bei VUGA war es eine komplett andere Organisationsform, was einfach daran lag, dass es nicht eine Riesenplattform war, sondern es waren Spiele und wir konnten für jedes Spiel ein neues Team machen. Das heißt, wir hatten, ich glaube, in der Spitze sowas wie 20 Teams parallel Und die waren wirklich komplett unabhängig voneinander. Das heißt, die sind nicht langsamer geworden. Bei Yamba wurde alles langsam, weil da hast du diesen Riesenmonolithen mit einer Million Codezahlen oder noch mehr, der hat 3 Stunden zum Kompilieren gebraucht. Und bei Yamba war jedes Team im Backend 2 Entwickler, vielleicht 4 fürs Frontend. Und die liefen komplett separat, alle in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Und das war grandios. Gleichzeitig eine sehr, sehr starke Kultur geprägt halt auch durch den CEO Jens, die sehr auf Integrität und den Wert des einzelnen Menschen Wert gelegt hat. Also insofern war bei Vuga dabei zu sein, war ein Glücksgriff. Es war einfach toll. Outfittery ist dagegen wieder irgendwo zwischen den Extremen. Ist auch wieder eine Plattform, also da geht es um Curated Shopping. Du sagst bei Firmen Bescheid und dann sitzt da ein Stylist und packt dir deine Box von Klamotten zusammen, die du zu Hause ausprobierst und den Rest schickst du zurück. Das ist eine Plattform, hochkomplex, also noch wesentlich komplexer als Yamba, was die Prozesse angeht. Da ist eine Menge Machine Learning hinter und gleichzeitig sehr geringe Margen. Also das heißt, man musste auch stark auf die Kosten achten. Wenn du ein Hitspiel hast, dann druckst du Geld. Also entweder hast du einen Hit und dann geht's dir gut oder du bist pleite, egal was du machst. Und dementsprechend hast du bei Outfittery eine andere Kultur, wo du dann einfach auch ein bisschen mehr aufs Geld schauen musstest und dann nicht ganz so weit hüpfen und springen konntest. Aber ich habe sowohl bei Vuga als auch bei Outfittery ganz viel gelernt und möchte beides nicht missen, aber man kann die beiden schwer miteinander vergleichen. Outfittery ist mehr eine normale Firma und Vuga war ein Outlier. Aber sehr, sehr spannender Outlier.
Also, wenn ihr bei Vuga damals komplett autarke Teams hattet, musstet ihr die ja interdisziplinär dafür aufbauen. Ist das etwas, was ihr bei Outfittery dann auch so gelebt habt?
Ja, in Rahmen. Also, konkretes Beispiel, wir hatten einen Teamlead, also einen Engineering Manager. Wir hatten einen Produktmanager, der die Rolle eines Scrum Product Owners übernommen hat in den Teams. Wir hatten Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler in den Teams. Und das war so das grobe Setup. Wir hatten vereinzelt mit dedizierten Test-Automation-Engineers experimentiert und haben die in 2 Teams hatten wir die. Was wir leider nicht tun konnten, war Designer in die Teams zu integrieren, weil wir einfach nicht genug Designer hatten. Das heißt, die waren dann so ein bisschen free-floating und sind vielleicht so projektweise in die einzelnen Teams.
Hättest du aber gerne?
Es wäre cool, wenn man sich das leisten kann. Also beispielsweise, wenn man sich Spotify anschaut, im Basismodell, wie sie es zu einem großen Teil erleben, also dieses Paper entspricht nicht 100% der Realität, wie Spotify es selber macht. Aber ist es schon gut, wenn du jede Funktion tatsächlich auch in den Teams drin hast, also auch Designer, aber du musst es dir leisten können. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kannst du dir das 10-mal wünschen, aber es wird nicht passieren. Die Idee ist ja, wenn du ein Team hast und du hast jede Funktion drin, dann geht es ja darum, dass du eine möglichst kurze Lead-Time hast. Also du willst ja irgendwie ein Produkt oder ein Feature live bringen, irgendwas, was der Kunde braucht, zwar möglichst schnell und lernen im Team. Das ist komplett im Widerspruch dazu, dass jeder gleich beschäftigt ist. Also wenn du jetzt gerade mal keinen Designer brauchst, dann macht der Designer halt irgendwas anderes und der arbeitet jetzt nicht gerade am Wichtigen. Und das musst du dir leisten können. Design ist so ein typisches Bereich, wo man sich dann vielleicht nicht leisten kann. Und dann ist der Designer, sitzt halt nebenbei und sitzt halt einen halben Tag beim einen Team und beim nächsten Feature sitzt er wieder beim anderen Team. Das ist dann so ein bisschen pragmatisch gelebte Realität, weil irgendwie muss es laufen.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu Vuga bezüglich der Teamgrößen. Du hast dort ja eben auch die kompletten Produktlebenszyklen der Spiele mitbekommen. Wie viele Leute hattet ihr dort in den Teams und wovon habt ihr das abhängig gemacht?
Von 1 bis 80. Also wenn ich jetzt June's Journey, ich glaube, sind jetzt in der Größenordnung 80 Leute und zu meiner Zeit war Pearl Spear ein ähnliches Titel, waren glaube ich auch 70. Das ist allerdings dann mit 2 externen Grafikagenturen, wo jeweils so 20 Artists sitzen und dran arbeiten. Also generell ist es abhängig vom Lebenslauf. Am Anfang hast du jemanden, der die Idee hat, also den ersten Product Owner oder einfach einen Game Designer. Und am Anfang ist der alleine, weil der arbeitet erstmal an einem Pitch. Also was will ich denn überhaupt für ein Spiel machen? Und dann arbeitet er vielleicht mit einer zweiten Person zusammen und die schauen sich was an. Vielleicht ein Designer. Oftmals ist da noch kein Entwickler bei und die arbeiten so einen Sprintzyklen von einem halben Tag. Ja, also jetzt mache ich was zum Mittag und danach mache ich was zum Nachmittag und dann geht's so weiter und am Ende der Woche sollte bitteschön Pitches für 10, 20 Spiele da sein. Also damals haben wir noch in dem Modell gearbeitet. Und wenn du dich dann in so einem Studio dafür entscheidest, willst du das Spiel machen, dann nimmst du vielleicht einen Grafiker mit dazu und einen Entwickler, dann hast du 4 Leute und die machen den ersten kleinen Prototyp. Und der Vorteil ist, solange es nur 4 Leute sind, kannst du die im Zweifelsfall auch ziemlich lange arbeiten lassen. Es kostet dich nicht so viel. Also du musst ja immer die wirtschaftlichen Notwendigkeiten haben. Und dann haben die da vielleicht ein halbes Jahr oder im Extremfall vielleicht ein Jahr lang rumgebastelt, bis was ist. Und viele von diesen Projekten haben wir dann auch gestoppt und die Teams wieder aufgelöst. Also ich würde mal sagen, 95% der Ideen, die wir hatten, sind niemals irgendwie ausentwickelt worden, dass sie die irgendwann in Softlaunch spielen. Aber irgendwann kommst du halt zu dem Punkt, dass du alles, was neu war an dem Spiel, hast du ausentwickelt, hast du ein Prototyp, das kann Leute in die Hand nehmen, können spielen. Nicht in der Qualität, dass du nach außen geben kannst, aber intern hast du eine Idee. Und ansonsten hast du, und die Sachen sind so ähnlich wie in dem anderen Spiel. Also du kannst beschreiben, das ist neu, das kannst du spielen. Das ist bekannt, das funktioniert so wie im anderen Spiel. Und kannst dann entscheiden können, okay, jetzt bauen wir es. Und dann geht so ein Team hoch auf vielleicht 20 Leute und versuchen dann möglichst schnell dieses Spiel live zu bringen. Du willst dann nicht mehr lernen in dieser Phase, sondern willst es live bringen. Das ist schon fast Wasserfall. Und dann hast du es im Status und dann bringst du es in einem Soft-Launch, wo du es Kunden zeigen kannst. Und dann sieht es auch gut genug aus. Ist vielleicht nicht vollständig, vielleicht kannst du nur 5 Minuten spielen, aber du kannst schon mal gucken, ob Leute das mögen oder nicht. Und wenn sie es nicht mögen, dann brauchst du nicht weitermachen. Dann landet es in der Tonne. Und das in den meisten Fällen war das auch der Fall. Aber wenn es funktioniert, dann gehst du halt in Operation. Das Team wächst wahrscheinlich dann nochmal weiter. Dann bist du vielleicht bei 20, 30 Leuten, weil du dann ganz viel machen musst, Community Management, Marketing und so weiter. Dann hast du ja auch den ganzen Bereich Customer Support. Und dann bist du in einem ganz anderen Lebenszyklus. Dann hast du halt Operation as a Service und da war es dann klassisch Scrum.
Und wenn du sagst, man hat sich dann am Anfang irgendwie, da war jemand mit einer Idee und der hat sich dann Leute dazugeholt, aus welchem Pool an Leuten hat man das dann gemacht? Also sind die dann von anderen Teams gerade gekommen? Oder wenn man jetzt ein Projekt beendet hat und es waren dann auf einmal wieder 20 frei, standen die auf einer Liste und man konnte sich welche raussuchen? Wie wurde diese Verteilung?
Oder wurde intern gepitcht?
Unterschiedlich. Das ist tatsächlich einer der Knackpunkte gewesen. Das ging dahin zu, dass du über den als negative Auswirkungen von dem ganzen, du anderen Spiegelteams nahegelegt hast, das funktioniert doch eh nicht. Hört doch mal auf, ich brauche euren Technical Artist. Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Für den Engineering-Bereich war es einfach so, wir waren ungefähr 90 Softwareentwickler und waren 3 Manager. Ich war einer von den 3, die das gemanagt haben. Also wir haben sehr flache Hierarchien gehabt. Und wir haben diesen Prozess dann moderiert. Also sprich, dann musste man halt einem Game Designer sagen, sorry, der Entwickler ist nicht da, in 2 Monaten, der muss vorher noch das Ende machen. Oder du willst ja nur einen haben, aber hier hast du 2. Machen wir was draus. Also man hat es so ein bisschen moderiert und dadurch, dass wir einen sehr engen Kontakt zu den Entwicklern hatten, auch wussten, was die wollten, was die für Vorlieben hatten. Nicht jeder will in den Early Prototype. Andere Leute finden es total toll. Du hast ja dann teilweise auch, wenn du von so Early Prototype in Production oder in Live gegangen bist, war ja auch so ein Punkt, wo du Teil des Teams ausgetauscht hast. Du brauchst verschiedene Qualitäten, was die Leute antreibt oder wo sie auch besonders gut sind. Und das war dann einfach ein Prozess, der moderiert werden musste und der in der Tat auch viel Zeit gebraucht hat. Das ging relativ gut, wenn man es aus genügend Abstand sieht. Wenn man im Detail drin war, gab es schon mal Hauen und Stechen.
Du musst ja dann schon irgendwie auch die Leute ganz gut kennen, dann auch um diese, also ich meine, dauert ja auch ein bisschen, um so Qualitäten eines Entwicklers irgendwie wahrscheinlich kennenzulernen und einschätzen zu können. Das heißt, du kanntest alle.
Ja, wir hatten es so gemacht, also wir hatten in der Organisation, hatten wir gesagt, wir hatten verschiedene Studios und wir haben also quasi VUGA als Firma, als wir so auf die 250 Leute zugingen, in kleinere Teile getrennt. Das hat sich später nochmal anders entwickelt, aber zu der Zeitpunkt waren wir sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich war als Head of Engineering verantwortlich für 3 oder 4 Studios, das heißt, sagen wir mal so 10 bis 15 Spieleteams. Ich war der verantwortliche Manager und Ansprechpartner für alle Entwickler in diesen Teams. Das heißt, ich habe das Feedback mit denen gemacht. Ich habe mich mit denen hingesetzt für die kleinen Gespräche zwischendurch, also für die größeren Runden. Und war gleichzeitig dann im regen Austausch mit den einzelnen Teams. Das war dann auch der Grund, weshalb ich irgendwann aufhören musste, Software zu entwickeln, weil es Zeit braucht. Und im Laufe der Zeit, wenn man sich da die Zeit nimmt, die Leute kennenzulernen, sowohl über Feedback-Prozess als auch einfach mal auf einen Kaffee zusammensetzen, lernt man die Leute gut kennen. Und so wie wir das Feedback gemacht haben, war das ein Peer-Feedback-System. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, ein Feedback-Gespräch im Entwickler zu haben, dann haben so vielleicht 8 Leute aus dem Team haben Feedback zu denen gegeben. Und ich habe mit allen diesen 8 Leuten zusammengesessen und habe quasi ein persönliches Interview geführt. Und dadurch kannte ich dann die Leute relativ gut. Also es ist immer ein Kompromiss. Natürlich, wenn du ein kleines Team hast, kennst du die Leute besser. Aber die, sag mal, vielleicht 40 Leute, für die ich da verantwortlich war, kannte ich relativ gut. Und es hat auch relativ gut funktioniert. Das heißt, ich wusste zu jedem, was streben die an, was wollen die eigentlich und wo sind Stärken und Schwächen. Ob das Vielleicht lag ich manchmal daneben, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Aber das war dann auch mein Job und ich habe nicht so viel anderes gemacht nebenbei.
Du warst bei VUGA ja von Anfang an dabei, also von 10 Leuten auf über 200. Bei Wachstum und noch mehr bei schnellem Wachstum gibt es ja häufig kritische Phasen, gerade in der Entwicklung der Unternehmenskultur. Was habt ihr getan, um diese Unternehmenskultur weitestgehend beizubehalten?
Also ein wesentliches Ding war, ich glaube, das hatte Philipp, einer der beiden Gründer, von Anfang an gesagt, dass die Teams voneinander unabhängig sind. Philipp war vorher auch bei Yamba mit dabei. Und das hat dazu beigetragen, dass VUGA eher sowas wie ein Inkubator war für viele kleine Firmen. Das heißt, das Startup, deine Spielefirma, an der du arbeitest, war relativ klein und du kanntest jeden. Weil es war halt eine Gruppe von 5 bis 15 Leuten oder so. Das hat viel beigetragen. Eine zweite Sache war, wir hatten eine extrem große Transparenz. Das heißt, alle in der Firma hatten von allen Spielen alle Zahlen, bis auf den Centbetrag runter. Ich habe halt von allen Spielen jeden Morgen den Report bekommen, was jetzt passiert ist. Und das hatten alle, das hatte jeder Intern. Und auf der anderen Seite gab es keinerlei Zielvereinbarungen oder Boni oder irgendwas. Das heißt, du wusstest, das andere Spiel war wichtiger und wenn die ein Problem haben, dann hast du in deinem Spiel die Sachen liegen lassen und hast denen geholfen. Also in einem der ersten Spiele, die ich da hatte, Monster World, hatten wir massive Skalierungsprobleme. Und wenn die aus einem anderen Spiel uns nicht bei der Installation von Redis geholfen hätten und wie wir das dann operativ betreiben, dann wären wir auf die Nase gefallen und die ganze Firma weggescheitert. Aber die haben einfach mal alles stehen und liegen lassen und sind rübergekommen und haben 2 Wochen hands-on geholfen, das hinzusetzen und dann hat es funktioniert. Und als die dann Probleme später hatten beim Umzug vom Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum, bin ich halt rübergekommen und habe geholfen. Das heißt, es war so ein, wir haben uns jeder in unserem kleinen Spieleteam gearbeitet, aber wir waren, haben uns als Teil einer Firma gesehen. Und da haben wir Zeit investiert. Wir hatten von Anfang an hatten wir so eine Art jeden Montag so ein Stand-up. Damals ging es noch mit 30, 40 Leuten, wo einfach jeder wusste, was die anderen Teams haben. Wir haben später extrem viel Wert drauf, auf die Meetingkultur gelegt. Wir haben uns, als wir das Geld dafür hatten, ein geiles Audimax gebaut, also quasi fast so eine Art Vorlesungssaal, wo wir sehr viel Wert auf Kommunikation gelegt haben. Ich glaube, als auch jetzt noch, 11 Jahre nach Gründung, Thoughtful Communication ist immer noch einer der wesentlichen Unternehmenswerte. Und ich habe auch noch keine andere Firma gesehen, die so viel Wert auf interne Kommunikation gelegt hat. Also jedes dieser All-Hands war vorher rehearsed und da wurde sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Das hat ganz viel geholfen, die Kommunikation. Und ansonsten hat es einfach auch geholfen, dass wir nur eine Küche hatten. Also die Küche ist mehrmals umgezogen und die Anzahl der Kaffeevollautomaten hat sich immer verdoppelt. Aber am Ende gab es immer so einen sozialen Nukleus, wo alle zusammengekommen sind. Weil da hast du deinen Kaffee bekommen, da hast du deine Getränke bekommen, da hast du dein Obst bekommen. Und dadurch war immer so ein Zusammenhalt. Also wir haben ging so weit, dass wir halt Deckendurchbrüche gemacht haben und uns eine Treppe innerhalb des Gebäudes gebaut haben, viel Geld in Umbau investiert haben, einfach nur, dass das einen für die 3 Stockwerke eine Treppe gab, dass man nicht außen lang gehen muss, sondern einen kurzen Weg hat und dann bist du direkt in der Küche rausgekommen. Das heißt, du hattest auch immer kurze Wege. Wir haben in Software investiert, dass du wusstest, wer wo sitzt und wie sehen die aus und haben einfach investiert in diesem Bereich. Wir haben in die Kultur investiert und deswegen war das auch so herausragend. Also das HR-Team hat damals auch reihenweise Preise abgeräumt und für uns war das einfach ein ganz wichtiger Kanal, dass wir damit die Leute, die wir bekommen haben, meistens außerhalb von Deutschland, dass die halt geblieben sind und wir auf der anderen Seite auch so viele Leute hatten, die zu uns kommen wollten, dass wir uns die Besten aussuchen konnten. Also es war ein bisschen paradiesische Zustände, aber da war auch sehr viel Gehirnschmalz drin und es war gezielt, aber es hat halt dann auch funktioniert, weil wir das finanzieren konnten.
Du meintest eben, dass die Teams autark waren und das bezieht sich dann eben auch auf die Technologie, war richtig?
Ja, also bei VUGA war es extrem. Du konntest dir aussuchen, in welchem Rechenzentrum du hostest. Ich glaube, das Einzige, was wir gemeinsam hatten, war ein gemeinsamer Service für Tracking und Reporting und damit nachgelagerte Tools wie AB-Testauswertungen und sowas und später auch dann so Machine Learning-Elemente. Das war aber so ein einfach, okay, schick ein Get-Request an diese URL mit diesem Event. Also es war einfach Tracking-Events, die jedes Spiel rausgemacht hat. Dadurch konnten wir die Spiele vergleichbar haben hinsichtlich KPIs. Also ein DAU, also ein Daily Active User, waren allen Spielen gleich definiert, weil das waren dieselben Events. Ich glaube, das zweite gemeinsame war, alle haben dasselbe CDN genutzt, weil wir einfach einen Rabatt hatten. Und ich glaube, das war's. Alles andere konnten die Spieleteams selber machen. Es gab Sachen, die sehr weit verbreitet waren, wie sagen wir New Relic, also Base Monitoring zum Beispiel. oder halt irgendwie so Grafana war auch relativ weit verbreitet, aber es gibt andere, die haben dann Datadog genommen und das war okay. Am Ende des Tages war es halt so, die Leute, die im Spiel waren, die mussten selber betreiben. Das heißt, wir hatten im Schnitt, im Backend hatten wir 2 Leute, die waren dafür verantwortlich, dass es läuft. Das heißt, wir haben auch nur Leute genommen, die operative Erfahrung haben. Das war klassisch DevOps in extremer Form. Und wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dass es funktioniert, und ich glaube, es war bei PagerDuty, wenn das Team nicht auf den Alert reagiert hat, dann kam es zu mir und dann hatten wir am nächsten Tag ein Gespräch. Das ist, glaube ich, in 7 Jahren nur ein einziges Mal passiert. Und wenn das Team die Verantwortung dafür übernimmt, das selber zu betreiben, dann ist es auch okay, dass sie die Wahl der Tools haben. Was nicht okay ist, dass sie sich den letzten fancy Scheiß ausdenken und jemand anders übernimmt dann die Verantwortung, es zu betreiben. Das gehört halt zusammen. Das ist halt, also zur Autonomie gehört auch Verantwortung. Aber die Teams haben das übernommen und dementsprechend konnten wir auch ihnen die Freiheiten geben.
Also, Verantwortung übernehmen ging dann so weit, dass das Team, das das Spiel entwickelt hat, dann eben auch die Operations übernommen hat. Oder ging dann die Verantwortung auf ein anderes Team über?
Technisch war es dasselbe Team. Da gab es keinen Wechsel. Also haben wir ein extra Team gehabt für gemeinsames Backend. Kann ich vielleicht auch was zu erzählen, weil sich einfach, nachdem wir 25 verschiedene Spiele mit 25 verschiedenen Backends gemacht haben, haben wir vom Produkt her die Vielfalt eingeschränkt und auf bestimmte Spiele konzentriert und dann macht es auch Sinn, ein Backend zu haben. Aber in den ersten 6 Jahren, wenn du gerade im Backend angefangen hast zu entwickeln, hast du dir vom ersten Moment darüber Gedanken gemacht, wie du es betreibst. Weil du wusstest, du wirst es betreiben und wenn es nachts kaputt geht, stehst du auf. Und das ist eine ganz starke Incentivierung, auf die gesamte Entwicklung einzuwirken, dass du später auch weißt, was passiert. Also dann hast du halt die APIs halt anders zwischen dem Fat-Client, dem Frontend und dem Spiel, wenn du weißt, du musst es später betreiben, weil du musst später einfach schnell Dinge analysieren können. Das war von Anfang an mit drin. Also es gab keine Übergabe. Wo es ein dediziertes Team hat für Live-Support, war Marketing. Also das war eine separierte Einheit, weil du halt die meiste Zeit im Lebenszyklus brauchst du kein Marketing, weil du bist nicht live. Also da gab es ein dediziertes Service-Team. Also die Service-Teams haben ungefähr so 30% der Firma ausgemacht, also HR, Finance, PR und sowas, und 70% waren in den Spieleteams.
Wenn jedes Team jetzt seine Technologie selbst aussucht, ist da nicht die Gefahr, dass Learnings auch nicht übergeben werden? Also dass praktisch jeder irgendwie sieht, ach guck mal hier, das ist doch cool, das probieren wir jetzt mal aus und laufen damit gegen eine Wand und das nächste Team macht es dann wieder. Hattet ihr irgendwelche Mechanismen, um solche Learnings irgendwie zu teilen oder dass es Best Practices gab oder hat das jeder wieder neu für sich versucht?
Ein ganz wesentlicher Punkt war halt, wie gesagt, Auswahl der Leute und du hast dann Leute genommen, die bereit sind, also die gezielt diese Verantwortung gesucht haben. Du konntest halt sagen, hey, ihr seid nur zu zweit, ihr könnt alles selber entscheiden und ihr habt dann später 1 Million Nutzer am Tag. Ist das nicht geil? Die Leute, die du damit ansprichst und die auch keine Angst haben, nachts aufzustehen, was zu heben, was im Idealfall nie passiert, die haben auch ein bestimmtes Mindset. Also auch die Verantwortung, die dahinter ist. Und das heißt, es sind ja nicht die Leute, die einfach den letzten coolen Scheiß machen, nur um den letzten coolen Scheiß auszuprobieren, weil sie es sind, die später ausbaden müssen. Wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, haben wir sehr früh mit angefangen, ist ein Austausch. Das heißt, wir hatten sowas wie hieß es damals, 5 Minutes of Fame. Das sind sowas wie interne Lightning-Talk-Runden. Also wir haben am Anfang angefangen, Slideware ist verboten, da ist ein Whiteboard. Erzähl den Leuten, was du willst. Das konnte was sein von geiler Keyboard-Shortcut im VI. Wir hatten eine extreme VI-Fraktion. Später ist es dann ein bisschen zu E-Mails übergeschwenkt. Oder halt, ich überlege mir, ein neues Spiel zu machen und folgende Architektur denke ich aus. Das heißt, wir als Manager und ich als Head haben halt drauf mit den Leuten geredet, okay, willst du Spiel machen? Erzähl mal deine Architektur. Ja, das klingt gut. Probier mal Folgendes. In dem Spiel haben wir vorhin gelernt. Rede mit diesen 3 anderen. Die haben schon was gemacht in der Richtung. Und bevor die dann richtig live gegangen sind, habe ich sie freundlich aufgefordert, dem Rest der Entwickler das Modell vorzustellen. Und dann sitzt du da halt in einer Runde mit vielleicht, Backend waren wir nicht so viele, vielleicht 15, 20 Leute. Ein Großteil der Leute hat schon Spiele live betrieben, als es später war. Und die haben dann die richtigen Fragen gestellt. Und das war dann wirklich eine Session, wo das dann vielleicht eine halbe Stunde war, dann haben sie sich später nochmal getroffen, wo du wie in so einem Open-Space-Format über einen Architekturansatz erzählt hast. Und in den meisten Fällen ging es dann halt auch nicht um, welches Framework nehmen wir oder welche Sprache, sondern es ging halt wirklich um Architektur und welche Auswirkungen auf Betrieb hat das Ganze. Weil du hast halt ein handfestes Skalierungsproblem. Also meistens ging eher um Daten und Latenzen. Und habe ich ein Stateful-Modell oder habe ich ein Stateless-Modell und welche Lastparameter erwarte ich in dem Spiel? Das sind die Diskussionen, die ich jetzt vermisse. Das hat einfach Spaß gemacht, weil da waren richtig, richtig gute Leute im Raum, mit denen du über Architektur auf dem Niveau diskutiert hast. Und der Vorteil war halt, wenn es dann später gebrannt hat, hattest du Leute mit operativer Erfahrung, die dir geholfen haben. Letzten Endes, ich hatte irgendwann mal einen Talk gemacht und habe dann mal Revue passieren lassen, so nach 5 Jahren. Ich glaube, wir hatten so 10 grundverschiedene Architekturansätze und einige davon sind einfach komplett gestorben. Also beispielsweise hatten wir einen Ansatz, dann waren das so 2011, 2012, Spiele mit JavaScript zu machen. Das hat für uns überhaupt nicht funktioniert, das war einfach zu früh. Also wir hatten einfach Probleme hinsichtlich Input-Verzögerung, es hatte nicht den Speed, inzwischen ist es besser. Aber damals ging es nicht, das heißt, wir mussten es stoppen. Wir hatten in dem Spiel aber RIAC als Distributed Database ausprobiert und haben das dann, war dann später die Basis von diesem Backend-Service. Also wir haben dann halt auch klare Postmortems gemacht. Das heißt, wenn du aus der operativen Erfahrung Spiel gelernt, das ist gut oder das ist nicht gut, ist diese Erfahrung weitergetragen worden und das nächste Team hat seine Erfahrung daraus gesammelt. Weil die Leute halt humble genug waren und erfahren genug waren, die Leute, die es schon mal gemacht haben, um Rat zu fragen. Und das ist ganz wichtig. Und so sind diese Learnings halt weitergetragen worden und das hat wirklich gut funktioniert.
Ich würde gerne mal ein bisschen eingehen auf den Einstellungsprozess oder beziehungsweise wie ihr an Leute gekommen seid, weil so wie du es beschreibst, wart ihr ja recht zufrieden mit den Leuten, die dann bei euch gearbeitet haben. Und ja, dass Leute Schlange stehen, ist wahrscheinlich auch nicht so ganz typisch, wenn man Entwickler sucht, aber auch eine sehr luxuriöse Situation natürlich. Was waren da so, also erstens, wie weit warst du selbst in den Prozess involviert und was waren da so die wichtigsten Dinge, auf die du geachtet hast oder auf die ihr geachtet habt?
Also ich war stark involviert beim Hiring auf der Management-Seite. Also das eine Mal ist tatsächlich ganz früh einfach, was am Anfang ein Problem war, woher kennen dich Leute? Wo bekommst du Leute her? Das ist also nicht so ganz einfach. Wir haben halt sehr viel dann gemacht über Plybrain. Wir waren sehr aktiv in User-Groups gehostet, auf Konferenzen gesprochen, um einfach, dass Leute uns kennen. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, dass wir im Prozess sehr darauf geachtet haben, ihn relativ schnell zu machen, aber immer die Leute on-site hatten, egal wo die herkamen. Das heißt, wir haben keine Leute eingestellt, ohne dass wir die im Office hatten. Und das dritte Element, was wichtig war, ist, dass wir die Developer-Community sehr stark in der Verantwortung war, auszusuchen, wen sie da haben wollen. Und die sind im Laufe der Zeit dann natürlich auch besser geworden, wie man das macht. Im Endeffekt war es so, dass wir einen ganz klassischen Prozess hatten. Das heißt, irgendwie kam die Werbung rein. HR, also die dedizierten Tech-Recruiter, die dann einfach auch sich darauf spezialisiert haben, haben das angesehen, vorgefiltert. Dann gingen die zu der Person, die das sogenannte Tech-Interview macht. Und die haben gesagt, ja, den will ich mir anschauen. Also sag mal, HR filtert die Hälfte aus, dann filtert der erste Recruiter filtert die Hälfte aus. Und dann haben wir einfach eine Stunde Skype-Interview gemacht. Am Anfang habe ich die gemacht und ich habe jedem Bewerber dieselben 4 Fragen gestellt, die einfach ein sehr breites Spektrum hatten. Also ich habe mir, was ist der Unterschied zwischen Signed Integer und Unsigned Integer, war eine der Standardfragen. Das ist total billig. Zeig mir aber, ob du irgendwie das auf Bitweise erklären kannst oder irgendwie auf der Java-Typ-Seite stehen bleibst. Und wenn du hunderten von Leuten immer dieselben Fragen stellst, dann kriegst du sehr schnell selber mit, lernst du die besseren Antworten selber kennen von den Bewerbern. Und später kannst du sagen, wie gut sind die Antworten? Und ich habe mir auch angefangen, die Zeiten aufzuschreiben, also wie schnell haben die Leute die Fragen beantwortet. Und die besten Kandidaten waren halt 2 bis 3 Mal schneller als der Schnitt und die Antworten waren auf den Punkt und korrekt. Und wenn du immer wieder dieselben Fragen stellst, wirst du selber besser, weil du den Vergleich hast. Einfach, das ist eine Frage der Masse. Nach dem Interview haben wir die Leute eingeladen, direkt, und haben mit denen gemacht, was wir in TechCrunch machen. Das war also quasi ein knapper Tag Interviews mit verschiedenen Leuten, wo sie alle möglichen Leute getroffen haben, Leute aus dem Team, Entwickler, die verschiedene Fragen gestellt haben, Produktmanager, um einfach Zusammenarbeit zu testen. Am Ende sind dann alle Leute, die mit dem gesprochen haben, im Raum, haben halt 1, 2, 3, Daumen hoch, Daumen runter. Und dann diejenigen mit der negativsten Einstellung der Person haben kurz dargelegt, warum sie den nicht mögen. Und so gingen wir einmal rum. Aber wir haben halt mit der negativsten angefangen, um negatives Bias reinzubekommen, dass sich der Erste sagt, der ist super und alle anderen ändern ihre Meinung. Und am Ende, nachdem quasi die vielleicht 6, 7 Leute, die mit der Person gesprochen haben, gesagt haben, finden wir gut oder nicht, hat jemand, also zum Beispiel ich, dann eine Entscheidung getroffen, den heiraten wir oder heiraten wir nicht, und dann haben wir ein Angebot gemacht. Und das war's. Das heißt, wir haben keine Coding-Tests gemacht oder irgendwas in der Richtung oder Probearbeiten. Ich kenne eine andere Spielefirma, die lädt die Leute ein und die arbeiten dann 2 Tage umsonst mit und die Bewerber machen das mit. Das ist natürlich super, das haben wir nicht gemacht. Und wir haben es geschafft, die richtigen Leute dabei zu finden. Also wir haben anscheinend die richtigen Fragen oder die richtigen Aufgaben gestellt. Das war halt in diesem Interviewprozess an dem Tag, wusste halt jeder, welche Fragen er zu stellen hat. Wir haben uns abgesprochen, gab es immer so einen Slack-Chat, wie der Bewerber jetzt gerade durchgeht. Hatten halt Retrospektiven über den Prozess, Trainings zu dem Prozess, um die richtigen Fragen zu stellen und waren dann dementsprechend auch schnell. Das Längste war immer, dass die Leute ein Visa bekommen, dass sie uns im Office besuchen können.
Ihr habt viele aus dem Ausland rekrutiert. Das heißt, Englisch habt ihr gesprochen als Firmensprache?
Das war eine der Lessons learned von Yamba. Das Firmensprache war Englisch, also es war egal, ob du Deutsch kannst oder nicht. Das funktioniert in Berlin auch ganz gut. Damals war es noch neu. Wir hatten dann irgendwann mal einen hohen Besuch aus der Politik und die haben uns dann gefragt, was braucht ihr denn? Und hatten wahrscheinlich erwartet, dass wir irgendwie Fördergelder oder was wir wollten, waren einfach englische Ansprechpartner im Bezirksamt. Das war das größte Problem, dass die Leute in den Ämtern Englisch sprechen. Es ist in Berlin inzwischen auch ganz gut geworden. Also Englisch von Anfang an. Bei Yamba war das ein Problem. Hälfte der Belegschaft konnte kein Englisch. Und wenn dann der englische 17. CEO für die Leute tritt und der deutsche CEO das dann immer simultan übersetzen muss, dann kommt in so einem All-Hands nicht so richtig Spannung auf. Also da geht so viel Kommunikationsverlust. Das heißt, wir haben von Anfang an Wert gelegt, dass die Kommunikation ausschließlich in Englisch erfolgt. Egal, welche Sprache du hast. Wir hatten am Ende, ich glaube, 40 Nationalitäten, aber die Sprache war Englisch. Das heißt, du hast nur Englisch gesprochen oder Spanisch oder Französisch in der Küche, aber im Job nur Englisch. Und das macht es so viel einfacher, wenn du dich auf eine Sprache einigen kannst.
Und wie oft habt ihr euch vertan in der Bewertung im Einstellungsgespräch? Oder hattest du mal das Gefühl?
Kam selten vor. Finde ich am schwersten, dann auch jemand zu sagen, sorry, du machst das nicht. Die Peers im Team wissen eigentlich immer sehr gut, ob jemand gut ist oder nicht, gerade wenn die schon öfter Feedback gegeben haben. Ich glaube, wir hatten in der Probezeit vielleicht 2 oder so von 200, wo wir uns in der Probezeit getrennt haben. Und vielleicht 10 oder so, wenn der Lebenszeit später. Also es kam vor. Und es ist dann auch wichtig, A, das festzustellen, dass du ein Problem hast, B, den Leuten eine Chance zu geben, was zu ändern. Also musst du ihnen erst mal mitteilen, was ist überhaupt das Problem, dass sie eine Chance haben, was dann zu ändern. Und oftmals hat es auch funktioniert und oftmals haben dann Leute, wenn man die einfach in ein anderes Team gesetzt hat, hat es da besser funktioniert, weil ganz oft hast du auch interpersonelle Konflikte, die dann Auswirkungen haben. Oder halt, du musst halt kommen und sagst, sorry, das funktioniert hier einfach nicht. Wie können wir uns jetzt einigen, dass du dir bitte eine neue Firma suchst? Und im Zweifelsfall haben wir es dann auch gemacht, aber das ist selten. Und weil es selten war, ist für mich dann halt zu sagen, okay, wir haben die richtigen Leute gefunden und richtig eingestellt. Und wir haben dann natürlich auch bei Leuten, wo wir uns nicht ganz sicher waren, haben wir sie halt nicht eingestellt. Insbesondere, wenn die Relocation mit Family gemacht haben, haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt, sind wir wirklich sicher, ob das funktioniert, weil du gehst halt eine Verantwortung ein, nicht nur für eine Einzelperson, sondern für eine Familie. Und dann musst du dir auch schon sicher sein, dass es funktioniert. Und das war wieder Luxus bei Wooga. Wir hatten so viele Interessenten, dass wir es uns dann halt auch aussuchen konnten. Wenn du nicht so viele Interessenten hast, ist die Sache viel schwieriger. Dann gehst du halt mehr Risiko beim Hiring ein und dann hast du vielleicht auch einen höheren Prozentsatz von Leuten, die du vielleicht lieber nicht hättest einstellen sollen.
Vielleicht ein Themenbereich, der ganz gut daran anknüpft, würde mich mal deine Meinung interessieren zu Remote Work. Also du hattest ja anfangs gesagt, und es war euch wichtig, dass alle im Büro waren und dass es diese Küche als zentralen Punkt gibt. Haben wir jetzt auch durch Corona zwangsweise ein bisschen alle gemerkt, wie Remote Work sich anfühlt und was vielleicht Vor- und Nachteile sind. Wie waren so deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen sind gemischt. Also Remote Work funktioniert, basta. Das ist etwas, was Sinn macht. Insbesondere, wenn du remote arbeitest, um in einer Umgebung zu arbeiten, wo du besser arbeiten kannst, weil dich niemand anspricht, du ungestört sein willst. Also gerade für Entwickler macht das einfach Sinn. Was du aber in einem gut funktionierenden Großraum-Office, wie Wooga es war oder immer noch ist, hast, ist, dass du ein Team zusammenschweißen kannst mit Vertrauen. Und das ist schwerer remote. Und das ist, glaube ich, auch der größte Drawback. Also auch jetzt durch den Corona war dann jetzt einmal so ein, wir legen den Schalter um und jetzt machen wir mal eben alle remote. Was ich jetzt bei mir selber, in dem Fall jetzt bei Outfittery oder auch bei anderen CDOs gesehen habe, das ist kein Problem. Also gerade in der technischen Entwicklung ist überhaupt kein Problem, remote zu arbeiten. Du hast die Tools, du musst halt überlegen, wie du jetzt dein Scrum-Board irgendwie elektronisch bringst. Aber das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Die Herausforderung ist eher, dass nicht jeder remote arbeiten kann, weil nicht jeder die räumlichen Gegebenheiten hat. Das ist so gerade, wenn du Kinder hast und die Kinder wegen Corona zu Hause sind oder früher aus der Schule nach Hause kommen, ist das mal was ganz anderes, als wenn ich als Mitzwanziger in der Stadt in meiner Küche sitze. Ein anderes Ding ist halt, ist es ergonomisch? Also wenn du zu Hause eine bessere Arbeitsumgebung hast als im Office, dann frage ich mich, was ist im Office falsch? Ein weiterer Punkt ist halt die Interaktion zwischen Menschen. Menschen sind halt soziale Wesen. Wenn jeder für sich arbeitet, dann funktioniert das, aber die soziale Bindung geht verloren. Das heißt, wenn du wirklich remote-only, remote-first arbeiten, dann musst du ganz viel mehr machen, als den Leuten erlauben, von zu Hause zu arbeiten. Du musst Arbeitsprozesse anpassen, du musst Tooling anpassen, du musst es schaffen, dass die Leute sich trotzdem gegenseitig vertrauen, weil dass sich so ein Team gegenseitig vertraut, ist die Grundvoraussetzung, dass du eine gute Fehlerkultur hast, dass die Leute sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig konstruktive Kritik geben. Und das habe ich noch nicht gemacht selber in einer Remote-First-Umgebung, wie ich ein Team von Grund auf so zusammenbringen kann, dass die halt durch diese Storming, Forming, Norming, Performance-Phasen durchlaufen und da wirklich gutes Team sich entwickelt. Es geht. Es gibt genug Beispiele in der Welt, dass es geht. Ich habe es selber noch nicht gemacht und ich habe da gehörig Respekt vor. Das heißt, ich glaube, es ist einfach, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich definitiv einen Teil On-Site haben, auch regelmäßig. Vielleicht sowas wie 2 Tage machst du halt Remote-First und 2 Tage machst du On-Site-First und den Rest schauen wir mal. Aber dass du einmal die Woche das Team zusammen hast, ist ein Vorteil und ich hoffe, dass es demnächst auch wieder geht oder irgendwann mal wieder geht.
Bei Outfittery waren auch alle im Büro?
Wir waren anfangs alle im Büro, aber wir waren schon lange vor Corona hatten wir angefangen, dass wir alle Mitarbeiter von Desktop auf Laptop umgestellt haben. Ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter bei Outfittery sind im Bereich Styling und Customer Support tätig, also ist ein sehr großer Bestandteil. Und dort hatten wir schon immer so eine Kultur, dass Leute auch mal von zu Hause arbeiten konnten. Das heißt, wir mussten prinzipiell in der Lage sein, dass sie zu Hause arbeiten. Da ist dann ist immer spannend auch mit Voice over IP, weil du halt viele Kundengespräche am Telefon hast. Und wir hatten das vorbereitet und hatten das. Und gerade wenn du viele Muttersprachler brauchst, ist es irgendwann noch schwierig, die alle in Berlin anzuheuern. Das heißt, Outfittery ist jetzt zweitstärkstes Land ist jetzt Frankreich. Und dann hast du irgendwann ein Problem, einfach so viele französische Muttersprachen in Berlin zu finden. Das heißt, einfacher, die in Frankreich zu finden. Und dann ist natürlich überlegen, machst du jetzt ein Office in Frankreich auf oder machst du es remote? Insofern war dann für uns die Überlegung, remote zu ermöglichen, einfach sinnvoll, um die Firma weiter wachsen zu lassen.
Und habt ihr mal einen Onboarding-Prozess komplett remote durchgeführt in der Corona-Zeit?
Da war ich schon raus. Also es ist schwierig, weil es ist gerade, ich bin in dem Moment raus, wo das gerade akut wurde. Insofern kann ich mir jetzt da Gedanken ausmachen. Ich habe es nicht praktisch erlebt. Insofern bringt es jetzt, glaube ich, nicht so viel, wenn ich darüber philosophiere. Mhm. Hattet ihr das denn schon mal bei euch jetzt?
Ja, wir haben schon mehrere Onboardings jetzt während der Corona-Phase remote durchgeführt und ja, es muss gehen. Ne? Es muss irgendwo funktionieren. Man merkt eben schon, dass gerade im Onboarding es eben wahnsinnig wichtig ist, diese Vertrauensbasis, dieses Teamgefühl irgendwo herzustellen. Und das ist remote einfach deutlich schwieriger, um auch gerade natürlich die Probezeit dafür zu nutzen, sich gegenseitig möglichst gut kennenzulernen. Aber so ist es halt in der Corona-Phase komplett alternativlos gewesen und man versucht hat, das Beste daraus zu machen. Wie du gesagt hast, es funktioniert. Remote funktioniert definitiv, hat eben seine Vorteile, gerade im Kreativen, beim Maker-Task, wenn ich wirklich hochkonzentriert arbeiten kann, hat eben aber auch viele Nachteile. Das Ergebnis wird maßgeblich eben von Teamarbeit bestimmt. Und so ein Team besteht eben aus Personen, die einerseits eben verschiedene Skills einbringen und aber zusammenarbeiten müssen, um das beste Ergebnis quasi zu erzielen. Und da ist Remote definitiv eine Hürde, die es zu nehmen gilt.
Generell hast du eh, wenn du ein Team neu zusammenkommt oder neue Leute ins Team reinkommen, dann musst du halt auch immer auch Zeit investieren, dass das Team sich kennenlernt. Also einfach so klassisches Teambuilding ist dann wichtig und dazu gehört es dann halt auch, dass die Leute sich gegenseitig kennenlernen. Also wenn ich jemanden nicht kenne, kann ich ihm nicht vertrauen. Wenn ich nicht weiß, wie er sich verhalten wird, da habe ich immer so eine gewisse Hemmschwelle. Also ich muss ein Stück weit auch wissen, Dominik, wie du tickst, wenn wir im Team sind. Ich muss wissen, was du jetzt überhaupt nicht abkannst und was du wirklich schätzt. Und wenn du halt ein Pünktlichkeitsfanatiker bist, dann muss ich das wissen, damit ich pünktlich zum Meeting komme. Und,
hast du gerade den richtigen angesprochen.
Habe ich, ja. Das ist Treffer.
Pünktlichkeit. Wenn es das Gegenteil davon gibt.
Ja, okay. Also ist dann halt, dann musst du halt bei mir, also ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so pünktlich. Aber einfach das zu wissen, wie die anderen im Team ticken, um deren Verhalten vorherzusagen, das ist ein wesentlicher Aspekt von Vertrauen. Wenn ich die Leute nicht kenne, kann ich nicht vertrauen.
Absolut.
Ja, alles super spannend. Vielleicht so einer der letzten Bereiche, die ich nochmal ein bisschen, oder wo ich nochmal nachfragen will, so in deiner Rolle als CTO. Es waren schon durchaus unterschiedlichste Technologien, mit denen die Mitarbeiter irgendwie unterwegs sind. Wie hältst du dich auf dem Laufenden, das überhaupt alles noch einschätzen zu können? Was sind deine Praktiken, um da am Ball zu bleiben und nicht abgehängt zu werden?
Am liebsten sind mir Mitarbeiter, die das tun, und von denen kann ich dann das Wissen absaugen. Das macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten, und dann das macht es so schön einfach. Ansonsten tatsächlich für mich Konferenzen, weil ich es dann kompakt am Stück machen kann und mich dann auch gezielt darauf einlasse. Das heißt, entweder Konferenzen selber zu besuchen oder mir dann halt Talks anzuschauen. Also für mich funktioniert das besser als jetzt Blogs, weil da habe ich nicht so dieses Wald vor lauter Bäumen. Ich habe eine gewisse Präselektion und habe das Ganze auch visuell, was mich anspricht. Das heißt, primär Konferenzen oder halt Videos von Konferenzen ist die Art und Weise. Also für mich als CTO ist halt einmal die Technik relevant, aber mindestens genauso wichtig ist das Teambuilding interessant, wie eine Organisation zusammen aufgebaut wird. Und da sind es tatsächlich dann eher überwiegend Bücher, weil die Themen halt nicht so schnell veralten und Bücher gut genug sind und es halt wichtig ist, so einen holistischen Überblick zu bekommen. Und da finde ich Bücher nach wie vor am besten.
Hast du da irgendeins, was heraussticht, was du empfehlen würdest?
Das Buch, was ich als CTO am spannendsten finde, ist ein Buch, das heißt Accelerate. Jess Humble kennt man vielleicht, der hat so Bücher gemacht über Continuous Delivery und Continuous Deployment. Und der hat zusammen mit zwei anderen ein Buch rausgebracht, was, sag mal, handfeste Daten darüber gibt, welche Praktiken Unternehmen tatsächlich voranbringen, um es performanter zu machen. Das heißt, die haben Surveys gemacht, 15.000 Firmen, die da mitgemacht haben, haben diese Daten ausgewertet und dann gesagt, okay, wenn du diese Praxis machst, dann ist das ein Prädiktor dafür, dass die Firma erfolgreich ist. Und letzten Endes hast du immer die Diskussion, gerade als CTO mit deinen anderen Kollegen in der Führungsriege, warum ist Technik nicht schneller, beziehungsweise warum sind bestimmte Dinge wichtig? Und da hast du jetzt dann halt mal Munition. Und um es vielleicht mal kurz zu sagen, was du halt brauchst. Die Kernthese von dem Buch ist, du brauchst eine kurze Lead-Time. Also sprich, wie schnell bringst du Software live? Das ist ein wesentlicher Prädiktor dafür, wie du erfolgreich bist als Tech-Unternehmen. Wie ist deine Deployment-Frequency? Also sprich, machst du jetzt große, riesen Chunk-Dinger oder deployst du mehrmals am Tag kleine Elemente? Weil wenn du kleine Elemente hast, kannst du daraus was lernen und die Produktentwicklung anpassen und bist eher am Markt und am Kunden. Also je öfter du deployst, mehrere Mal am Tag, desto besser. Dritter Bereich, Mean Time to Restore. Also sprich, wenn was kaputt geht, wie schnell kannst du es reparieren? Hängt ganz erheblich davon ab, wie schnell kannst du deployen. Also hast du eine vollständig automatisierte Deployment-Pipeline. Und kannst du das System verstehen? Also kriegt das noch eine Person im Kopf, um zu sehen, Folgendes ist kaputt, ich verstehe, was es ist, ich muss Folgendes reparieren. Auch ein wesentlicher Punkt, das geht dann viel um Architektur. Und der vierte Punkt ist, okay, wenn du deployst, in wie viel Prozent der Fälle geht es schief? Also sprich, wie oft musst du nachladen, bevor du deployst? Was auch wieder ein Indikator dafür ist, wie gut ist deine Testpipeline. Das sind nicht alle Faktoren, aber das sind die Faktoren, wo sie halt einen statistischen Nachweis darüber geführt haben, dass wenn du diesen Punkten, was so klassische DevOps, ich sag mal, auch so, kommst du aus ein bisschen Lean Management, also wenn du diese Sachen gut machst, dann geht es dir jetzt vorhin besser und du bist eine Delivery Performance besser. Das entspricht doch meiner Erfahrung, aber es ist jetzt einfach mal gut, das schwarz auf weiß zu haben und anderen Leuten zu sagen, guck mal hier, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das gut ist und es ist nicht nur meine Privatmeinung, weil ich die gerade im Blog gelesen habe. Insofern gefällt mir dieses Buch Accelerate sehr gut, weil man endlich mal Munition hat, die objektiv ist.
Sehr schön. Werden wir auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Dominik, hast du noch was dich brennend interessiert?
Was immer ganz spannend ist, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Viele Dinge, die man macht, die man versucht nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, funktionieren. Manche Dinge funktionieren nicht. Was war deine größte, sagen wir mal, Fehlentscheidung in den letzten Jahren, aus denen du auch dann irgendwo am meisten gelernt hast?
Das geht ja gleich so ans Eingemachte.
Ja, ja.
Okay, Fehlentscheidung. Der Wechsel von VUGA zu Outfittery war sehr interessant. Ich habe gerade jetzt im Abstand dann sehr viel daraus gelernt. Also zum einen ist es so, als CTO hat man noch ein ganz anderes Spektrum und ist für sehr viel mehr Dinge verantwortlich in der Breite des Unternehmens als Head. Konnte ich mich auf Technik fokussieren und meine Leute, und das war mein Team. Und der Rest der Firma war so, naja, ist auch wichtig, aber es ist mein Team, ne? Und als CTO hast du das nicht, du bist für alles verantwortlich. Das hat ein bisschen gebraucht, mich umzustellen. Aber ich glaube, der größte Fehler war anzunehmen, dass eine Firma wie Outfittery, was einfach eine andere Firma ist, dass das, was bei VUGA funktionierte, dass es einfach wieder funktioniert. Und bei VUGA hatten wir halt eine Kultur von extrem erfahrenen und auch teuren Entwicklern, die sehr viel Betriebserfahrung hatten, Live-Erfahrung hatten, Architekturerfahrung hatten, und die konnte man laufen lassen. Das heißt, als Manager war meine Rolle eher so klassisch Servant Leadership, die zu enablen. Hast du ein Problem? Ich helfe es dir, aus dem Weg zu räumen. Und du machst ja selber dein Spiel. Ja? Wenn du jetzt eine Plattform hast, ein Team, und das sind nicht alles nur Leute, die 10+ Jahre Erfahrung haben, also, oder das sind nicht in jedem Team mindestens 2 Leute, die 10+ Jahre Erfahrung haben, dann kann man die nicht so laufen lassen. Das ist einfach total unfair, weil woher sollen die es denn wissen? Also das heißt, ich musste mich dann nach einem Jahr oder so das realisieren, okay, du musst anders agieren. Ich muss einfach auch mehr Ansagen machen, mehr führen, engere Constraints setzen und den Leuten auch helfen, nicht nur, was sie tun sollen, sondern auch wie. Und ihnen dabei helfen. Also ich musste mehr coachen und in der Hinsicht auch näher an die Einzelpersonen rangehen. Und das hatte ich am Anfang einfach falsch wahrgenommen, weil ich dachte, ja, hat doch da funktioniert, wird überall funktionieren. Und das war einfach ein schwerer Fehler. Und was ich halt daraus gelernt habe, ist, jede Firma ist anders und du musst erstmal die Firma und die Leute kennenlernen, um zu wissen, was ist denn angemessen und was ist in deiner Rolle. Was musst du jetzt tun, damit dieses Team dann funktioniert? Und was ist deine Rolle in dem Team? Und die wird, je nachdem, mit wem du zusammenarbeitest, wird deine Rolle dann halt auch anders aussehen. Und ich versuche daraus zu lernen, das dann einfach für mich klarzulegen. Auch dann, sagen wir, so ein Führungsteam zum Beispiel, also jetzt mit anderen Executive Managers oder die anderen C-Level, das dann auch klarzulegen, wie du das so siehst, um Feedback zu bekommen. Ich sehe meine Rolle so. Stimmst du mit mir darüber ein? Ob das die richtige Rolle ist. Weil als CTO ist es für mich halt auch eminent wichtig, mit den anderen Leuten im Exec-Team eng aligned zu sein. Und dementsprechend sind das dann auch meine Peers, die mir Feedback geben.
Super spannend. Vielen Dank für die Insights. Cool.
Ja, sehr schön. Normalerweise, also ist ja jetzt das erste Mal, dass wir hier dieses CTO-Special haben. Sonst geben wir noch dem Gast, wenn wir ein technisches Thema haben, fragen wir immer noch, haben wir irgendwas vergessen, was wir hätten besprechen sollen? Aber vielleicht kann ich dich das trotzdem auch fragen, so. Gibt es irgendwas, was du unserer Entwickler-Community noch mitteilen willst, auf den Weg geben willst?
Ich hatte schon mal kurz angesprochen, es ist immer die Frage, warum machst du das, was du tust? Und wenn das, was dich antreibt, ist, dich glücklich macht, Software zu entwickeln, dann solltest du nicht unbedingt Manager werden. Was mich total fuchsig macht, ist, dass richtig gute Entwickler denken, sie müssten Teamlead werden und dann unglücklich sind. Der wesentliche Punkt ist, was ich am Anfang meinte, ist, was macht dich glücklich, wenn du am Ende des Tages nach Hause gehst? Wenn du halt Software entwickelst, weißt du, was du tust. Du kannst es mit deinen Händen anfassen, du kannst was schaffen. Aus dem Nichts kannst du etwas Neues erzeugen und das ist einfach geil. Das ist einfach toll.
Das ist magisch.
Ja, ist es. Wenn du Manager bist, also erstmal machst du nichts mehr selbst. Also du hast so eine Zwischenphase als Teamlead, wo du ein bisschen hands-on und ein bisschen nicht und du wirst komplett zerrissen zwischen den ganzen Aufgaben und es ist sehr schwierig, das hinzubekommen, wenn du es zum ersten Mal machst. Du brauchst unbedingt Peers, die dir helfen, die dir Fragen stellen kannst, um diese Phase durchzukommen. Aber als Manager ist deine Aufgabe nicht, dass du selber was machst, sondern dass andere was machen. Das heißt, du hast nicht mehr diesen scharfen Impuls, du hast was geschafft, super. Das heißt, du hast mehr so ein warm, fuzzy Feeling, dass du anderen Leuten hilfst. Du bist eher als Coach unterwegs, als Lehrer, als Enabler. Und das ist eine andere Art und Weise von Motivation. Und du musst dir selber, wenn du überlegst, werde ich jetzt Engineering Manager, Teamlead oder was auch immer, was treibt dich an? Und wenn du mit dem, ich habe Spaß daran, anderen zu helfen, wenn das nicht ausreicht, dann solltest du diese Rolle nicht anstreben. Und wenn Leute zu mir kommen, Entwickler sagen, ich möchte jetzt Teamlead werden, ist der nächste Karriereschritt, versuche ich es ihnen immer auszureden und lege ihnen halt da, was sind die Verantwortung, was müssen sie tun? dann beschäftigst du dich plötzlich mit Urlaubsanträgen oder so Mist. Und das gehört dazu. Und wenn du das nicht willst, dann solltest du nicht Teamlead werden. Umgekehrt heißt es, als CTO muss ich dafür sorgen, dass wenn du mehr Geld verdienen willst, du nicht Teamlead werden musst. Also sprich, es muss auch möglich sein, dass ein Teamlead Leute im Team hat, die mehr verdienen als der Teamlead. Aber das Wesentliche, was ich mitgeben möchte, ist halt die Motivation, warum willst du Manager werden? Wenn dir das mit anderen Leuten zu arbeiten nicht reicht als Motivation, dann mach es nicht. Dann bleib Entwickler und sei richtig gut in dem, was du tust.
Sehr schöner Abschluss der Folge.
Absolut. Jesper, vielen, vielen Dank, dass du heute Teil der Programmierbar warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war super interessant. Danke dir, Dominik.
Vielen Dank, Jesper. Vielen Dank, Dennis. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und an unsere Hörer, falls ihr Feedback habt zu diesem ersten Special, wir freuen uns natürlich immer darüber, weil auch wir große Fans von Feedback sind und offener Kommunikation. Von daher gerne über die bekannten Kanäle, beispielsweise über unseren twitter.com/programmierbar-Account oder auch über unsere Webseite programmier.bar. Euch eine schöne Woche und bis ganz bald. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.